Eine neue Folge Streaming for Attention, heute mit Mats Regenbogen von der Hamburger Tafel. Besser gesagt, Vorstandsvorsitzender bei der Hamburger Tafel. Seine Oma hatte damals den Verein gegründet. Über die Geschichte sprechen wir auch gleich. Wir sprechen aber auch darüber, wie Mats die letzten zwei Jahre sozusagen die Organisation navigiert hat, weil Corona ja doch einen großen Einfluss auf die Arbeit der Organisation hat. Nicht nur, weil Nahrung ausgeteilt wird an Menschen, sondern auch, weil die Hamburger Tafel ja Zulieferer hat. Wie das alles funktioniert, erklärt uns Mats gleich. Die aber auch durch Corona logischerweise beeinträchtigt worden sind. Insofern ist es, glaube ich, wieder eine runde Episode geworden mit vielen Insights, was so, um uns herum abgeht. Und wie sich das Ganze darstellt, hört ihr jetzt in einer neuen Episode Streaming for Attention mit Mats Regenbogen von der Hamburger Tafel e.V. Bei mir ist Mats Regenbogen mit einem sehr einzigartigen Nachnamen und wie wir auch gerade im Vorgespräch schon gesagt haben, eigentlich prädestiniert, um einen Kindergarten zu gründen. Allerdings bist du auch Vorstandsvorsitzender der Hamburger Tafel und Mitgründer der Hamburger Goldkirche.
Gründungsmitglied.
Okay, zu Anfang spreche ich gerne darüber, wo du sozusagen herkommst. Also wie bist du heute sozusagen hier an diesen Platz gekommen, ich meine nicht logistisch, sondern was ist sozusagen vorher alles passiert in deinem Leben? Kannst du uns einen kurzen Abriss geben? Schule, Ausbildung vielleicht und ja, wie es dann jetzt zu heute gekommen ist?
Ja, also ich bin in Hamburg zur Schule gegangen, habe hier mein Abitur gemacht und habe hier auch studiert, habe mein Leben lang Hockey gespielt nebenbei immer.
Ei.
Und habe damit
wann hast du angefangen?
Als ich ganz klein war, weiß ich nicht, 5 oder so.
Ja, ja.
Und mein Papa war auch Hockeytrainer tatsächlich und ich habe mit als Hockeytrainer dann auch mein ganzes Studium finanziert und habe dementsprechend auch relativ lange studiert, weil das Bock gemacht hat auf beiden Seiten. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann umgeswitcht und bin nur noch Hockeytrainer geworden, als ich fertig mit meinem Studium war und habe überlegt, oh, was machst du jetzt? Und dann bin ich im Hockeybereich gelandet und bin jetzt sportlicher Leiter in einem Hockeyverein in Volksdorf, Bergstedt heißt der. Ja, und tatsächlich, das mache ich und ich mache nebenbei halt noch, arbeite ich ein bisschen in der Tafel tatsächlich.
Nebenbei so ein bisschen in der genau. Tafel.
Nein, das Gute ist halt, dass ich durchs Hockey halt nachmittags erst arbeiten muss und kann mich halt vormittags um die Tafel kümmern. Das ist so eine ganz coole Kombi.
Okay, ist das, was würdest du sagen, ist dein Hauptberuf sozusagen oder wie findet die Zeiteinteilung dazwischen statt?
Tatsächlich bin ich so 3-4 Vormittage komplett in der Tafel morgens bis 14 Uhr und dann setze ich mich in mein Auto, fahre nach Volksdorf raus und gebe Training bis 22 Uhr. Ja, und dann so sieht mein Tag ungefähr aus. Ich würde aber immer sagen, ich arbeite im Sportverein und bin da, also ich gebe nicht nur als Trainer da, sondern bin da auch sportlicher Leiter und mache so die interne Fortbildung und also ganz, ganz viele Sachen. Tatsächlich, aber das ist mein Hauptberuf, ja.
Und studiert hast du dann auch was in Richtung Sport oder?
Nee, tatsächlich Sozialökonomie.
Ach was, okay.
Also ja, ich habe mehrere verschiedene Sachen angefangen und habe mich dann irgendwie da festgebissen, fand das ganz cool und habe dann überlegt, was ich damit mache und dann ja, fand ich die Option, die ich da hatte zum Start nicht so geil, dass ich gesagt habe, oh, ich mache lieber erstmal meine Tafel weiter. Also das war der Ursprung, weshalb ich dann mal studiert habe. Und dann war immer so die Gratwanderung, will ich mit meinem Hobby Tafel Geld verdienen? Und da habe ich gesagt, solange ich das nicht muss, irgendwie ziehe ich das so als Hobby nebenbei durch.
Aber ist, glaube ich, fair zu sagen, dass es weit über ein Hobby hinausgeht, weil du bist ja Vorstandsmitglied oder beziehungsweise Vorstandsvorsitzender. Ja. Wie viel Zeit nimmt das so bei dir in Anspruch und was sind diese, du hast gesagt, Montag bis Donnerstags vormittags oder tagsüber bist du da unterwegs?
Genau.
Wie sieht da so deine Arbeit aus, bevor wir über die Gründungsgeschichte der Tafel sprechen und was der Fokus ist?
Ach, wir machen da verschiedenste Sachen. Also meistens da um 7 kommen da alle so an, dann muss man sich mal einteilen, wer welches Auto nimmt in der Tafel bei uns. Da gibt es dann so einen Fahrplan. Wir haben 15 Autos, die durch Hamburg fahren. Wow. Und dann fällt oft meiner aus oder ne, das ist ja so der Klassiker, ist einer krank, dann fahre ich mal eine Tour mit. So diese klassischen Büroarbeiten, E-Mails, Telefonanrufe, da klingelt halt den ganzen Tag das Telefon. Das habe ich auch zu tun. Also wir haben jetzt mittlerweile zum Glück seit Corona einen Geschäftsführer auch, der sehr, sehr viel mir abnimmt. Aber trotzdem ist da durchgehend Action und vor allen Dingen muss man da immer spontan irgendwie entscheiden und irgendwas machen, was überhaupt nicht vorhergesehbar war.
Hast du ein Beispiel? Also auch wenn das Telefon da unablässig klingelt, wer ruft da an und was sind so die?
Verschiedenste Sachen. Also manchmal gibt es dann jemanden, der sagt, ich habe hier noch 4 Sprinter voll Cornflakes, die müssen sofort oder innerhalb der nächsten 2 Tage müsste sie abholen oder sowas. Und dann musst du natürlich gucken, kriegen wir eine Spedition, mit der wir das machen, können wir es selber machen, fahren dann halt allerdings irgendwie 4-mal. Solche Sachen passieren. Oder es ruft mal Universitäten, die eine Führung haben wollen oder Uni-Projekte, die irgendwie ein bisschen Feedback wollen oder irgendwie sowas. Dann Sponsoren muss man natürlich auch immer mal anrufen und fragen, wie die Lage ist, solche Sachen. Wir arbeiten ab und zu auch mit der Behörde zusammen, wenn die irgendwie Fragen haben, wie wir das und das machen, was wir denken, dann geben wir da auch irgendwie unser Know-how weiter oder Einrichtungen, die irgendwie fragen, was, ne, könnt ihr uns irgendwie helfen, wir brauchen einen neuen Fahrradparkplatz oder was weiß ich, dann gucken wir, wie wir helfen können, was da so die Wege sind und überlegen uns irgendwie was. So.
Also nichts so richtig, was man, sage ich mal, faktorisieren kann oder was man irgendwie digitalisieren kann, weil alles immer super individuell, kurzfristig und von jetzt auf gleich sein muss.
Ja, genau, das ist so ungefähr kann man das ganz gut beschreiben. Also wir fangen jetzt langsam an, wir fangen tatsächlich an, uns zu digitalisieren. So, wir fangen jetzt an, man steckt bei uns immer, wenn du kommst und eine Tour fahren willst, musst du deine Karte so oldschool-mäßig in so eine Wand reinstecken und sagen, ich fahre nächste Woche wieder und so, aber wir haben festgestellt, die Leute rufen dann wieder an und sagen, verschiebe mich doch um einen Tag oder ich will doch statt West die Osttour fahren oder irgendwie solche Sachen. Und damit wollen wir jetzt anfangen, dass wir das quasi alles über eine App laufen lassen, dass die Leute zu Hause sitzen können und sagen können, die dann und das anklicken können und dann das in ihrem Outlook Kalender haben oder weiß der Geier was.
Entwickelt ihr da selber was oder könnt ihr da was von der Stange nehmen?
Genau, wir probieren das von der Stange zu kriegen, aber tatsächlich ist das nicht so easy.
Wahrscheinlich sehr, weil es eben sehr individuell und auf euren Use Case sozusagen angepasst sein muss, ne?
Ja, genau. Und wir haben halt auch, also das Gros unserer Mitarbeiter ist halt auch Ü75, sag ich mal. Das heißt, wir können jetzt auch nicht so die schwierigsten Sachen oder ne, so es muss so simpel, wie es nur irgendwie geht, sein, dass jeder das irgendwie mit 2 Klicks hinkriegt auf seinem iPad oder was weiß ich.
Darf keine technische Barriere sein.
Genau, mit Einloggen und so, das wird, glaube ich, alles immer ein bisschen schwierig. Am coolsten wäre, wenn man sich irgendwie mit der Handynummer dann irgendwie einlinkt, damit man sich nicht anmelden muss, Passwort, und das ist ja dann alles immer so ein Riesenakt.
Ja, absolut.
Also das probieren wir irgendwie so und da haben wir uns jetzt mit so ein paar Firmen mal getroffen, ob die irgendwie Vorschläge für uns haben, dass wir da irgendwie was zusammenbauen.
Ja, okay. Vielleicht kann man das ja dann auch noch für andere Organisationen nutzen oder so, dass man das dann auch anderen zur Verfügung stellt. Aber okay, interessanter Einblick. Du bist jetzt 33. Mhm. Wann war das erste Mal, dass du selber in der Tafel gewesen bist und dort mitgearbeitet hast?
Also das erste Mal gewesen bin ich tatsächlich die gibt's jetzt 26 Jahre. Zum Start, weil halt meine Großmutter das natürlich gegründet hat, hat sie uns natürlich überwiegend dabei gehabt. Als meine Mama noch gearbeitet hat und wir dann irgendwie mit Oma unterwegs waren als Kinder, dann war man halt auch mit ihr in der Tafel so. Also deswegen kenne ich das von Anfang an. So richtig fest mitgearbeitet, würde ich mal sagen, so ab 14, so als ich da auch wirklich helfen konnte. Davor war ich einfach nur, rannte da rum und habe irgendwie als Spielplatz benutzt. Mhm. Also mit 14, als ich dann so richtig schleppen konnte und so, dann habe ich schon geholfen. Und dann natürlich, wenn man dann Auto fährt, dann kann man halt auch eine Tour fahren, dann wird man immer sinnvoller, sage ich jetzt mal.
Ja, du kannst einfach mehr Aufgaben übernehmen, logischerweise.
Genau. Und dann war es tatsächlich so, dass meine Großmutter halt keinen Mann mehr hatte und dann war ich quasi ihre Begleitung immer abends auf den Veranstaltungen und das war so unsere Oma- und Enkelmasche, sag ich jetzt mal. So sind wir dann durch die Events getigert und haben da irgendwie probiert, Geld einzusammeln und Leute kennenzulernen.
Bestimmt auch Aufsehen erregt in der Kombo, ne?
Genau, die Kombo war immer geil und deswegen, ich glaube, das hat sie deswegen auch gemacht, weil das immer so ganz lustig aussah, dass der junge Kerl dann da mit der älteren Dame umher und dann war immer, wie kommt ihr zusammen so, was macht ihr hier? Und dann war immer ein guter Einstieg.
Okay. Was ist die Gründungsgeschichte? Deine Oma hat es auch relativ spät erst in ihrem Leben gegründet, die Tafel. Ne? Was die Motivation gewesen, wie ist sie darauf gekommen und was waren da so die ersten Schritte, wie ist es abgelaufen?
Ihr Mann ist verstorben, dann war sie auf einer Kreuzfahrt, glaube ich, nach Amerika und war in New York und hat es da tatsächlich gesehen vor Ort. Da gab es das heißt irgendwie Food Sharing oder irgendwie so, das heißt, oder Food Bank oder irgendwie so, hat sie es vor Ort gesehen, kam zurück mit der Kreuzfahrt und dann hat sie sich mit einer Freundin von ihr, die in Düsseldorf lebt, haben die sich irgendwie kurz geschlossen und so rumgeschnattert und dann haben die gesagt, ey, das müssen wir in unseren Städten auch machen. Und dann hat die halt in Düsseldorf angefangen und meine Oma in Hamburg und dann gab es noch eine ältere Dame, die das in Berlin gemacht hat. Die waren irgendwie, dann sind die alle irgendwie 2 Monate auseinander, die Gründung, und dann haben die da losgelegt. Einfach so, einfach, ja, aus der kalten Hose, sag ich jetzt mal.
Das heißt, die haben sich da auch tatsächlich zusammengetan und dann sozusagen überregional dann eine Tafel gegründet?
Die haben jeder ihre gegründet und jeder mit seinem eigenen Plan. Also zum Beispiel in Berlin ist es so, dass die selber Ausgaben auch machen. Wir in Hamburg machen das tatsächlich nicht. Also wir haben quasi immer Partnerfirmen, oder Firmen sind es nicht, aber Partner, die dann für uns die Ausgabe selber machen.
Die Essensausgabe.
Genau, und das, ja. So haben wir das quasi, deswegen gibt es da schon Unterschiede. Die haben das auch ganz quasi, jeder hat probiert, das so für sich zu machen, haben die immer sich ausgetauscht. Das war, glaube ich, ganz cool, weil du immer wusstest, okay, das läuft da, bei uns läuft das ganz gut. Ja. Und dann ging es irgendwie, glaube ich, ganz easy los. Die hat bei uns im Bäcker in Volksdorf die Brötchen geholt und hat sie erstmal so unter die Brücke da zu den Landungsbrücken gefahren und einfach nur abgegeben. Und dann hat sie halt über einen Radioaufruf und dann einen kleinen Artikel in der Mopo, ging es dann halt mega ab, weil dann natürlich alle auf die Geschichte angesprungen sind. So ältere Dame, was heißt ältere Dame, ne? Aber die legt
wie halt alt war sie?
66.
Ja, okay.
So, und der hat das eigentlich hat sie es aus Hobby gemacht, weil sie, ihr Mann war nicht mehr da, ihre Kinder wurden größer, so, dann wollte sie was zu tun haben.
Ja, aber krass, dass sie dann sozusagen, also sie hat die Inspiration aus den Staaten mitgenommen,
genau,
wo das Thema Verteilung von Wohlstand und Sozialhilfe ja nochmal anders aufgestellt ist als hier. Aber hatte sie dann schon vorher einen Bezug zu dann dieser, sag mal, Bevölkerungsschicht oder kam das einfach aus ihren intrinsischen Motivationen, ey, ich möchte jetzt irgendwie eine Beschäftigung haben und bevor ich in den Häkelkurs gehe oder so, möchte ich das machen.
Ich glaube, also ehrlich gesagt, die kommt aus Volksdorf, also der ging es, glaube ich, ganz in Ordnung, die ist in Urlaub gefahren, ganz normal, hatte jetzt, sage ich, glaube ich, keine großen Sorgen. Das hat sie einfach so, ich glaube, das waren so Punkte, die hat das gesehen in Amerika, dann hat sie die Jungs unter der Brücke gesehen, dachte sich, oh, ich muss loslegen. Mhm. So, glaube ich, war der Start. Und dann wusste die ja auch nicht, dass das so abgeht. Also, ich glaube, die dachte, man fängt das so ein bisschen an und dann hört das auch auf. Aber die hat auch mal früher gesagt, wir dürfen niemals mehr als 10 Sprinter haben. So, jetzt haben wir halt 15 mittlerweile und ein LKW und überlegen, den nächsten LKW zu kaufen und müssen eigentlich noch mehr Autos. Also so, die hat das einfach gedacht, so, ja, das machen wir so erstmal ein bisschen und dass das dann so ein Mega-Ding wird, wusste sie natürlich nicht.
Okay. Du hattest gerade gesagt, dass ihr eure Logistik so aufbaut, dass ihr nicht selber sozusagen die Essensausgabe macht. Das heißt, ihr macht die Logistik, die Ressourcenbeschaffung dann und gebt das an verschiedene Outlets, weit ist das richtig so?
Ja, wir geben das dann so an Kirchenausgaben, an Jugendeinrichtungen, an Obdachlosenunterkünfte, an verschiedenste Sachen, Winternotprogramm, so die ganzen Sachen liefern wir tatsächlich, ja.
Und wie viele dieser Einrichtungen sind das, die ihr beliefert, so, kannst du das sagen?
So um die 80.
Hier alleine in Hamburg?
Also die haben halt teilweise, haben die einen Tag die Woche auf, ne? Also das muss man schon immer so sehen. Also sind jetzt nicht jeden Tag 80 Dinger, haben jeden Tag Aufgabe, ne? Aber so 80 Partner haben wir da und die sind verschieden groß. Manche gibt's, da sind nur 20 Leute, manche gibt's, da sind halt 300 Leute. Ne? Also das gibt's halt in allen Größenordnungen und wir haben jetzt in der Corona-Krise gab's 3 neue, die aufgemacht haben und jetzt mit diesem Jahr planen wir auch wieder mit 3, 4 neuen Ausgaben, die wir aufmachen müssen oder die wir dann begleiten. Wir begleiten die dann dabei, erklären denen so, das sind unsere Erfahrungen. Eigentlich sind wir deren Supermarkt und die sagen, wir brauchen das und wir besorgen es und bringen es hin und erklären denen so ein bisschen was, ne, sowas wie eine bedürftigen Prüfung oder verschiedenste Sachen, die halt beachten müssen, dass sie halt nicht einfach irgendwie vogelwild.
Ich wollte gerade sagen, wie zum Beispiel, was sind so Dinge, die man beachten muss?
Also. Ja, es gibt, jetzt ist natürlich die ganzen Abstandsregeln, Corona-Verordnung, das ist natürlich jetzt immer so ein Megathema. Dann ist ein großes Thema die Bedürftigkeitsprüfung, so wie überprüft man, wer überhaupt zu uns kommt. Ne, das ist auch irgendwie immer so ein schwieriger Grad, den man, oder Balanceakt, den man machen muss, weil du natürlich nicht jemanden, der es nicht braucht, unbedingt unendlich viel Essen geben willst, wenn es dann jemand anders nicht kriegt. Ach, verschiedenste Sachen gibt es da dann. Es gibt manche, die bauen das wie ein Supermarkt auf, manche packen Tüten und geben die direkt aus, dass keiner sich was aussucht. Das ist dann auch immer so, für wen es besser ist, weiß ich auch nicht. Also,
verstehe.
Oder manche haben halt Kinder, die kochen dann mit denen zusammen und geben denen dann nochmal die Lebensmittel mit, dass sie zu Hause mit den Eltern das nochmal nachkochen können.
Ja.
Ja, so, da gibt es eigentlich alles.
Okay, macht auch Sinn. Woher bezieht ihr eure Ressourcen? Muss ich mir das so vorstellen wie ein riesiges Partnernetzwerk, so hier ein Le Crobac von, keine Ahnung, vom Altonaer Bahnhof, ein Restaurant, Tim Melzer, keine Ahnung was, woher bezieht ihr eure Ressourcen?
So ungefähr bis auf Restaurants tatsächlich, weil die Essen, was quasi schon einmal im Umlauf war, das dürfen wir nicht weitergeben, aber so, wenn die Brötchen, die nicht aufgebackt wurden, das wäre jetzt der kleine Bäcker zum Beispiel. Mhm. Sonst haben wir Supermärkte natürlich ganz viel, Großhändler, Fehlproduktion, verschiedenste Sachen. So, da gibt es echt alles. Da ruft auch teilweise die Firma an, die sagt, wir haben hier noch, weiß ich nicht, von unseren Weihnachtsmännern, die wir losgeschickt haben, 20 übrig. So. Und dann sagst du natürlich nicht, nee, hau ab damit, sondern fährst auch hin und holst es ab. So.
Ja.
Ist alles dabei.
Okay, also ist die Koordination dann der Logistik, wie gesagt, dass ihr bei euren Partnern, die euch die Ressourcen zur Verfügung stellen, schnell da sein müsst natürlich, das dann abholen, damit die dann wiederum Platz im Lager wahrscheinlich haben und dann wiederum der zweite Teil der Logistik, das auszuliefern an die Outlets etc. Wie viele Zulieferer habt ihr da?
Gefühlt unendlich. Also weil, wie gesagt, es ruft halt auch die Firma an, die nur einmal in 10 Jahren was spendet. Ne? Also es gibt halt alles.
Ja.
Jetzt war natürlich auch krass diese Umstellung von Pfand auf, ne, von den Säften auf Pfandflaschen.
Stimmt,
sowas
stimmt,
ist natürlich für uns auch mal krass, weil die alle irgendwie raus müssen und die greifen wir dann auch ab, sowas zum Beispiel.
Okay.
Oder neue Logos und ach, da gibt's, also es gibt halt immer so, es gibt halt so alles eigentlich. Ist alles dabei.
Krass. Okay, wie viel Lebensmittel verarbeitet ihr da? Kann man das irgendwie sagen? Oder was heißt verarbeitet, aber wie viel leitet ihr sozusagen weiter?
Riesige Mengen tatsächlich. Und es ist auch gefühlt, haben wir auch nie genug. Ich hab die Zahl jetzt gerade nicht im Kopf, aber also das ist echt, wir fahren mit 15 Sprintern, die halt den ganzen Tag so durch Hamburg tuckern und die dann randvoll sind, also Mercedes-Sprinter so.
Ja.
Und die liefern das dann erstmal direkt aus. Und dann fährt halt noch so ein 7,5-Tonner LKW durch die Gegend, der auch nochmal so Sachen einsammelt und ausliefert. Also es sind unvorstellbar. Ich kann euch gerne mal einladen zu uns ins Lager. Wir haben da echt so 3 riesige Lagerräume, die sind so wie bei Ikea, wo du so denkst, oh, was ist das denn alles? Krass. So, und wir müssen das natürlich auch zurückhalten, weil du kannst ja nicht alles, du weißt ja nie, was am nächsten Tag kommt. Das ist schon ein bisschen tricky alles irgendwie so.
Okay. Und ihr seid dann sozusagen darauf angewiesen, dass die Tafel top of mind ist bei den Leuten, die irgendwie Lebensmittel überhaben. Macht ihr da so eine Art Marketing sozusagen, oder wie kommen die auf euch? Wissen die, weil ihr jetzt schon eine Instanz seid, dass es euch gibt und man sich bei euch melden kann, oder wie sieht das aus?
Ja, also ehrlich gesagt, so riesen Marketing machen wir nicht. Jeder weiß halt, dass es die Tafel gibt und jede Firma weiß das. So die großen Big Player, ich sag jetzt mal so Edeka und so, die liefern uns ja schon seit Ewigkeiten und die wissen halt immer so, und wenn die von ihren Kunden wieder was hören, dann sagen die, ja, dann ruft er die Tafel an. So, das läuft zum Glück ganz gut. Und wir sind ja für die auch echt ganz gute Partner, weil wir kommen halt hin, holen alles ab sofort, so ungefähr. Ne? Ja. Wir sagen immer so, gib uns ungefähr 2-3 Tage, dann sind wir da und organisieren das irgendwie. Und das ist natürlich für die auch super geil, wenn die ihr Lager leer machen müssen oder irgendwas.
Ja. Ja, für die ist es ja auch ein Logistik-Play, ne?
Genau. Also, so, die wissen halt, okay, da werde ich das alles los, wenn es irgendwie schief geht, oder wenn die Milch nur noch 2 Tage hat, dann kommen die und holen das sofort ab.
Ja.
Und verteilen es dann direkt weiter und tun noch was ganz Gutes und ja.
Ja, und die Lebensmittel werden halt nicht weggeschmissen oder verkommen oder so, ne?
Genau, und ich glaube sogar, dass die sogar für die ganze Entsorgung ja auch echt richtig viel Geld bezahlen müssten. Und so sind die halt das alles.
Okay, gut, das wusste ich zum Beispiel nicht.
Ja. Also da sind wir natürlich echt auch, ja, ganz, ganz guter Partner für die. Das ist halt Win-Win.
Total, total. Du hattest gerade gesagt, dass ihr jetzt dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder 3-4 neue Stellen sozusagen aufmacht, kann man das so sagen oder ausdrücken?
Ja, wir begleiten die dabei.
Begleiten,
die
genau. Wie hat sich, also was ging in den letzten 2 Jahren ab? Ich habe im Dossier vorweg gelesen, dass der Bedarf in manchen Gebieten um 20% oder gar 30% nach oben gegangen ist. Kannst du uns aus deiner Sicht einen Abriss über die letzten 2 Jahre geben?
Ja, war sehr wild, muss man sagen, weil natürlich, also wir hatten erstmal die riesige Problematik, dass wir halt fast nur mit Ehrenamtlichen arbeiten und die natürlich auch das Risiko ganz am Anfang probiert haben, so klein oder so gering zu halten, wie es irgendwie geht.
Um das selber, war so März 2020, genau, wo es dann losging.
Genau, und das war natürlich echt schwierig, weil unsere ganzen Leute gesagt haben, wir bleiben halt zu Hause. So, wir würden gerne helfen und wir haben dann teilweise auch den Älteren gesagt, es ist jetzt nicht die beste Idee, dass wir euch durch 25 Supermärkte jagen und dann noch an eine Ausgabe bringen, wo auch noch ganz, ganz viele Leute rumstehen. So, das war echt ein bisschen tricky. So, da hatten wir das große Glück, dass viele Berufsgruppen ja auch nicht gearbeitet haben, die wir dann quasi abschröpfen konnten, sei es Kindergärtner, Lehrer. Dann haben wir viele Studenten gehabt, die uns tatsächlich auch geholfen haben. Also das war am Anfang echt tricky und wir durften ja auch diese Übergabe nicht machen. Die Ausgaben waren geschlossen teilweise, weil man durfte ja keine großen Versammlungen irgendwie für irgendwas machen. Ne? Das,
total,
so,
ja,
das
ja,
war echt
ja.
schwierig. Dann haben wir so ganz, ganz viele Tüten gepackt und die so einzeln ausgegeben aus so Autos raus und so. Das war so richtig guerillamäßig. Das hat richtig, also war halt cool, weil es echt Bock und du hast halt richtig gesehen, wen du alles hilfst. Und dann, als es alles wieder so ein bisschen strukturierter, sag ich jetzt mal, laufen konnte, dann war natürlich die große Problematik mit Testen, Maske, dann wer kommt immer auf den Hof, bei uns ist halt durchgehend, kommt irgendjemand, liefert irgendwas, musst du den testen und das war echt auch anstrengend. Und dann in diesem ganzen Chaos haben wir halt gemerkt, dass die Nachfrage ja immer größer wurde. Also wir sagen so, dass wir so vor der Corona-Krise ungefähr 20.000 Menschen pro Woche versorgt haben und jetzt sind wir so bei 35.000.
Wahnsinn.
Und das ist schon echt krass, weil der Betrieb ja normal weiterläuft. So.
Allein in Hamburg.
Genau. Und das ist dann natürlich, so, dann haben wir dann nebenbei die noch aufgemacht. Dann haben wir gesagt, könnt ihr nicht 2 Tage aufmachen, weil wir gemerkt haben, die rennen in die Bude ein. Und dann haben wir denen halt ein bisschen Know-how dazu geschickt. Und wir hatten auch echt, es gab echt coole Leute, die draußen echt viel geholfen haben. So, dann gehen dann irgendwie alle Hand in Hand. Ja, aber das war schon spannend jetzt, sag ich mal.
Konntet ihr in der ersten Zeit, wo diese große Ungewissheit war, ja wahrscheinlich noch gar nicht irgendwie, also konntet ihr da überhaupt operieren? Wart ihr da draußen dann unterwegs oder gab es dann einen riesen Stau bei euch oder so? Wie muss man sich das vorstellen, was dann abging?
Wir haben die ganze Zeit offen gehabt und waren die ganze Zeit, das war natürlich auch eine Phase, da war ja noch keinem so richtig klar, was überhaupt passiert, wie die Regeln sind. Wir hatten zum Glück wir durften die ganze Zeit unterwegs sein. Wir hatten also Sonderbescheinigungen, dass wir halt den quasi systemrelevant sind, weil wir ja wir sind ja wie Supermärkte für Leute, die nicht bezahlen können, so ungefähr.
Und ja, gute Analogie. Ja.
Genau, und das war ganz cool irgendwie, dass wir quasi unsere ganzen Touren machen konnten, weil da gab es auch welche, die Schiss hatten und sagten, ja, ich darf ja eigentlich nicht mehr aus meinem Haus, sondern nur zum Supermarkt und jetzt muss ich halt einmal durch die ganze Stadt fahren, bei euch arbeiten und dann wieder zurückfahren und also da hatten wir Glück, dass das so geklappt hat. Das war alles irgendwie ein bisschen, war jeden Tag wieder eine Überraschung, weil wir immer nicht wussten, okay, dann haben wir eine Nachricht gekriegt, okay, die Ausgabe will zumachen, weil sie haben keine Leute mehr, dann haben wir halt ganz schnell rumtelefoniert, wen kriegen wir da hingeschickt, weil du musst ja auch, die Leute kommen ja trotzdem dahin teilweise, selbst wenn es zu hat. Und dann stehen da halt.
Die haben jetzt nicht irgendwie einen Newsletter.
Genau, so, das ist alles nicht so richtig easy. Ja. Und dann haben wir halt, das auf allen möglichen Wegen probiert. Dann sind wir natürlich trotzdem hingefahren mit fertig gepackten Tüten damit, weil du siehst dann ja die Leute, die sagen, ich brauche halt was zu essen oder du kriegst halt Anrufe, ich brauche was, sonst ich habe kein Geld mehr, was soll ich tun?
Dann rufen euch die Leute
dann. Ja, klar. Und weil teilweise da woanders war zu und dann haben die angerufen und gesagt, was soll ich jetzt machen? So, und dann überlegst du halt auch so, was machen wir? Und da wäre auch zum Beispiel ein Bogen tatsächlich zu den Goldkehlchen, haben wir mit dem Chor, weil wir auch irgendwie alle in der Stadt wohnen, haben wir ein Auto hingestellt, wo das vollgepackt war mit fertig gepackten Tüten. Und dann ist der ganze Chor quasi, immer hat da quasi wie so ein kleines Lager die Sachen gepackt und bei sich in der Nachbarschaft an die, wo wir wussten, okay, da wohnt einer, rumgebracht. So, weil wir halt irgendwie gar keine richtigen Leute mehr hatten, die uns geholfen haben.
Ja.
Das war schon echt ganz cool am Anfang in der Phase, dass jeder irgendwie angepackt hat, der konnte. Und das war schon eine ganz, ganz faszinierende Zeit. Also schrecklich, weil du echt viel auch manchmal Sachen absagen musstest, weil du konntest es halt nicht bedienen. So. Und da fühlst du dich schon echt schlecht, wenn einer anruft und sagt, ich habe noch ein Knäckebrot, was soll ich tun? Du weißt ja nicht, ob es wirklich so ist, aber trotzdem, das ist schon...
Macht der Anruf was mit dir.
Genau, das macht dich schon irgendwie, holt dich ab und dann... Ja, aber das haben wir alles ganz gut hingekriegt und jetzt ist halt die große Frage, wie wir mit der Welle, die jetzt noch hinterher schwappt, umgehen. Das ist für uns natürlich jetzt die große Frage, wie handelt man das?
Wie planst du da für euch jetzt? Ich meine, du kannst bestimmt sowieso nur, ich sag mal, ja, so auf Sicht fahren, aber Corona ist ja nach wie vor im wahrsten Sinne des Wortes virulent. Wie gehst du in deiner Position und mit der Tafel, mit der Verantwortung dann um? Sagt ihr, das wird jetzt dieses Jahr noch weiter so gehen, weil offensichtlich plant ihr ja diese 3 bis 4 begleiteten Neustarts so. Mhm. Aber wie ist da deine ganz persönliche Prognose und auch im Hinblick auf die Tafel?
Ja, es ist ja schwierig. Man weiß halt nie, was passiert nächste Woche. So, das ist, wir haben jetzt haben wir gerade, was ganz aktuell aufploppt, ist halt, dass ganz, ganz viele Leute einfach in Quarantäne sitzen und gar nicht mehr rauskommen. Mhm. So, und auch diese holen sich ja ihre Lebensmittel ab. So, ja, und wie erreichst du die? Das ist jetzt halt schon wieder die nächste Frage, wo wir so stehen, sagen, also die rufen dann halt wieder an, entweder bei uns oder bei den Ausgaben und sagen, ey, wir hängen hier fest, 2 Wochen mit einer Großfamilie, wie kommen wir an Lebensmittel? So, also das ploppen halt immer so Themen auf. Also wir sind jetzt nicht so ein planloser Haufen und machen uns keinen Gedanken. Also wir machen uns natürlich 1000 Gedanken, wie es auch weitergeht. Deswegen planen wir auch die Neueröffnung oder die Begleiteten, den zweiten Tag, den manche aufmachen oder so. Aber es kommen halt immer wieder neue Sachen drauf zu. Und wir haben ich habe zum Glück da durch Corona jetzt mittlerweile den Geschäftsführer, der sehr, sehr viel abfedert, so das Daily Business und dann die anderen Dinger. Da überlegen wir uns immer, was wir da machen. Wir sind echt ein größeres Team geworden, einfach an Festangestellten auch. Mhm. Eine Auszubildende mittlerweile. Ja, und wurden da einfach ein paar mehr Leute, dass wir halt unser Stammpersonal immer vor Ort haben, was auch echt wichtig ist, haben wir festgestellt.
Ja, natürlich, damit du halt irgendwie eingegroovtes Team hast.
Damit du Leute hast, die halt immer vor Ort sind, die wissen, was abgeht, was gestern los war und halt nicht nur einen, der 2x die Woche, also nur fährt, das hört sich jetzt so fies an, aber da muss ja einer sitzen, der trotzdem weiß, was passiert ist.
Ja.
Aber das ist schon alles immer irgendwie, also ich stelle mir so vor, wenn du so ein Start-up-Unternehmen eröffnest, so, das sind, glaube ich, so die normalen Probleme bei uns, ist das halt seit Jahren immer wieder passiert irgendwas.
Ja.
Und wir müssen uns darauf einstellen.
Ja, super agil aufgestellt sein wahrscheinlich.
Ja, genau.
Du hast gerade angesprochen Fahrer beziehungsweise Festangestellte. Wie setzt sich das bei euch zusammen? Wie viel sind ehrenamtlich für euch unterwegs und wie viele sind sozusagen fest bei euch unterwegs?
Im Ehrenamtlich sind wir so ungefähr 150.
Wahnsinn. Krass.
Ja, aber da gibt es halt den einen, der teilweise 3 Tage die Woche fährt, dann gibt es einen, der fährt halt nur in den Ferien oder so, ne? So die Studenten, die halt in den Semesterferien am Start sind, was ja auch super geil ist, weil dann
hilft halt.
Genau, und es gibt ja auch viele Ältere, die dann im Sommer ein bisschen im Urlaub sind so. Und dann haben wir ja halt zum Glück da welche, die uns auffangen. Dann haben wir immer 5 BUFDIs heißen, die Bundesfreiwilligendienstler.
Ja.
Früher Zivis. Davon haben wir 5, dann haben wir eine Auszubildende und dann haben wir noch 5 Festangestellte.
Alright, also schon
richtig. Schon ein bisschen Manpower mittlerweile, ja.
Ja, oder ist fast auch wie so ein Startup oder so ein Scale-Up, ne?
Ja, das, genau.
Ja.
Also, wobei man sagen muss, bei uns ist das echt so ein Team, die sind alle schon seit Ewigkeiten dabei. Also unser Geschäftsführer war früher Fahrdienstleiter, der ist quasi jetzt ein aufgestiegen und wir haben unser alter Bufti ist mittlerweile Fahrdienstleiter. Also wir gucken halt, dass wir unsere Leute irgendwie so immer weiter fördern oder denen halt so irgendeine Perspektive bieten, die für die auch cool ist so. Und dann gucken wir, dass wir das so, wir sind halt eine sehr, sehr große Familie, man kennt ganz viele schon seit 1000 Jahren und deswegen ist das natürlich immer schwierig, auch neue Leute zu gewinnen, weil wir jetzt natürlich nicht keine riesen Gehälter zahlen können,
ja,
weil wir halt nur durch Spenden finanziert sind, also wir haben jetzt nicht so viel Kohle, dass wir sagen, kommt her, wir zahlen euch richtig dicke Gehälter, sonst müssen immer echt Überzeugungstäter sein, die sagen, okay, damit komme ich klar, ich tue was Gutes, verdiene dann noch ein paar Euros mit, ja.
Aber spricht dann ja auch für euch, dass es da so eine geringe Fluktuation gibt und die Leute dann dementsprechend da bleiben. Das heißt dann ja, dass sie da auch irgendwas, sage ich mal, davontragen, so, ne? Irgendwas davon mitnehmen. Das ist ein gutes
Signal. Ja, und wir helfen denen halt auch und sagen, wenn die fertig sind mit ihrem Freiwilligendienst, dann sagen wir, was brauchst du? Brauchst du einen Studienplatz? Sollen wir dir da bei der Suche helfen? Brauchst du einen Ausbildungsplatz? Wir gucken bei unseren Partnerfirmen, ob wir dich irgendwie unterbringen. Also wir kümmern uns da um jeden der da bei uns aufschlägt und das kriegen wir dann zum Glück irgendwie auch zurück. Das ist immer ganz cool. Oder die dann jetzt studieren, die kommen dann wieder als in den Semesterferien oder als jetzt die Krise war, waren die alle am Start und haben geholfen. Oder manche sind dann irgendwie bei der Bundeswehr gelandet und die kommen dann mit ihren Kollegen, als es dann eng wurde, kamen die alle rübergelaufen. So, das ist
super geil.
Das ist echt ein ganz cooles Netzwerk, was wir da geschaffen haben.
Also Alumni-Netzwerk ganz so mäßig, ne?
Ja, so ungefähr.
Mega cool. Sag mal, wie hat sich, vielleicht kannst du da was drüber sagen, so der Querschnitt der Leute verändert, die euren Dienst in Anspruch nehmen? Also gibt es da ein soziodemografisches Profil sozusagen oder wie würdest du da den Querschnitt beschreiben von den Leuten, die auf eure Hilfe angewiesen sind?
Ich würde sagen, da ist von allem jetzt so, was man sich so vorstellen kann, was dabei. Also natürlich gab es sehr, sehr viele junge Leute, die jetzt dazu kamen, die auch tatsächlich unsere Lebensmittel brauchten. Die kamen jetzt dazu. Wir haben jetzt sogar in so Stadtteilen wie Eppendorf Ausgabestellen aufgemacht. Also wir sind jetzt auch nicht nur in manchen Brennpunkten oder
so. Ich wollte gerade sagen, Eppendorf für alle Nicht-Hamburger, die zuhören, das ist schon ein
schickeres
schon eine gute Lage, ja.
Genau. Ja, ja. Wir sind echt fast jetzt überall vertreten. Wir arbeiten natürlich auch eng mit Kirchen zusammen, weil da natürlich immer irgendwie so ein Netzwerk drumherum ist. Da achtet jeder aufeinander und sagt, Mensch, ne, so, das ist sowas. Oder Jugendhäusern. Ach, da ist alles. Wir wissen halt nur, dass fast alle Ausgaben einfach überfüllt sind. Also die haben teilweise echt viel Aufnahmestopp, weil da immer mehr Leute quasi Lebensmittel brauchen und die können das aber alle gar nicht mehr bedienen. Also das ist so das, was wir uns dann wiedergespiegelt wird, wo wir dann überlegen, okay, da müssen wir nachsteuern.
Aber das kann ja eigentlich in einer funktionierenden Gesellschaft und Volkswirtschaft sollte es ja eigentlich eher in die gegensätzliche Richtung gehen, dass ihr immer weniger Leute braucht und nicht immer mehr aufstocken müsst sozusagen und immer mehr Nachfrage da kommt, wie. Also siehst du das im Zusammenspiel mit der Politik? Ich meine, dann scheint ja da irgendwo ein Problem zu sein, wenn alle Ausgabestellen, ihr bringt ja immer mehr sozusagen hier in die Stadt, wenn das immer weiter wächst, das sollte ja eigentlich nicht der Fall sein, dass es von einer gemeinnützigen Organisation respektive Verein abgewickelt wird, oder?
Ja, das hat meine Oma auch mal gesagt. Die meinte am Anfang irgendwie so, wenn wir nicht mehr gebraucht werden, dann haben wir unsere Aufgabe erfüllt. So, wenn wir den Laden dicht machen, dann haben wir irgendwie die Aufgabe erfolgreich geschafft. So, aber ja, ich weiß es auch nicht. Also es ist im Endeffekt, wir machen es halt, weil sonst macht es keiner.
Ja.
So, und ne, und wenn sich keiner drum kümmert, dann müssen wir es halt machen. So, und wir haben zum Glück ein bisschen Erfahrung und wir haben genug coole Leute, die wir da irgendwie einbauen können. Aber grundsätzlich wäre das natürlich schön, wenn das nicht an einem Verein hängen bleiben würde.
Ja.
Aber genau, de facto passiert es halt sonst nicht. Und dann machen wir das einfach.
Seid ihr da in irgendeiner Art und Weise connected mit der Politik oder könnt ihr da irgendwie Einfluss nehmen? Ich meine, die Tafel ist ja nun mal, das ist ja ein Verein, sage ich mal, der einen Namen hat und ihr habt ja diese ganzen Zulieferer und so, das sind ja auch alles, sage ich mal, Namen, aber habt ihr da irgendeine Art Einfluss, den ihr nehmen könnt und wenn ja, wie sieht der aus oder wie sollte er aussehen?
Ja, ist immer schwierig. Also wir machen halt einfach Sachen so und finden unsere Wege und danach gibt es meistens ab und zu mal Ärger, weil wir irgendwelche Vorschriften missachtet haben oder irgendwas. Oder
so, lauter Vorschriften.
So, das war gerade bei diesem am Anfang, als wir einfach losgefahren sind und es hieß, ja, aber ihr dürft doch gar nicht, ihr habt doch gar nicht diese Sonderbescheinigung. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn wir darauf jetzt noch warten, das dauert bei euch 3 Wochen oder so, bis der Nächste es genehmigt hat und so weiter und so fort. Also wir machen es erstmal einfach und dann unterhalten wir uns später drüber, so ungefähr. Das sorgt natürlich jetzt nicht für die beste Connection mit der Stadt oder der Behörde. Aber ich glaube, die wissen schon, was wir tun und deswegen haben wir da auch so gewisse Freiheiten ab und zu mal.
Ja.
Aber sonst kommt da ehrlich gesagt gar keine Hilfe.
Ihr seid ja ein absoluter Schmerzkiller für die Politik, genau, muss man ja sagen. Genau, weil wenn es euch nicht geben würde, dann wären da vielleicht irgendwie noch ein paar mehr und lautere und unbequemere Stimmen vielleicht. Aber so federt ihr ja schon eine Menge ab, ne?
Ja, yeah, total. Und also wir probieren ja auch immer mal ab und zu so ein paar Sachen, dass wir sagen, was zum Beispiel eigentlich echt verrückt ist, dass wir für unsere Autos ganz normale Steuern bezahlen müssen und so, obwohl wir halt für die Stadt ja so viel Gutes tun. Und ne, wir haben mal gefragt, gibt's nicht irgendwelche Freiplaketten? So, wir retten euch den Hintern da draußen und drücken dann jetzt, wo alle die Preise steigen, immer mehr Kohle ab. So, wie kann das nicht sein? Oder frei parken oder was weiß ich.
Ich wollte gerade sagen, frei parken müsste ja auch ein Ding sein.
Solche
eigentlich.
Sachen. Und das, nee, aber da haben wir keinen guten Draht zu denen. Das, da gibt es nichts, was wir, also das, ich glaube, das sehen die nicht. Und das Problem ist ja, also durch uns läuft das ja alles. Ich glaube, es wäre halt erst, wenn wir aufhören würden zu arbeiten und alle würden sich beschweren, dann würde was passieren. Aber das kann ja nicht der Ziel der Sache sein, dass wir jetzt irgendwie in Streik gehen, 2 Monate oder so. Das wäre halt, das kommt ja auch nicht dem, wir tun es ja der Sache halber und jetzt nicht, um irgendwie irgendwas umsonst zu kriegen.
Verstehe. Also,
wir machen, sind alle Überzeugungstäter und sagen halt, dann machen wir es halt auf unseren Weg.
Ja. Ja, aber gut, gerade ich finde, also ich resoniere immer mit solchen Überzeugungstätern, die halt, die es halt tun, um der Sache wegen und um da halt einfach irgendwie einen Schmerz zu lösen. Aber solche ganz, ganz einfachen Dinge wie, du darfst hier irgendwie parken oder keine Ahnung was, womit euch ja schon eine Menge geholfen wäre, weil so wie ich es verstanden habe, seid ihr ein Logistik-Play, Logistik lebt von Zeit und schnellen Lieferungen sozusagen, ne, dass du alles schnell irgendwie aufsammeln kannst und wieder abladen kannst und das wären dann ja schon so kleine Stellschrauben, die Großes bewirken können.
Ja, mega. Also ich meine, das beste Beispiel ist irgendwie so der Innenstadtbereich, wenn du da irgendwie falsch parkst, dann kriegst du ja direkt ein Ticket, weil da ja einer so im Kreis rennt. Und wenn du dann so ein Ticket kriegst, weil da einer von uns, ein großer Sprinter, für 4 Minuten hielt, weil er gar was eingeladen hat, das ist schon echt, da schüttelst du echt mit dem Kopf und denkst, oh, darüber könnte ich mich jetzt richtig aufregen. Aber also, wir haben halt gelernt, dass das nicht so unbedingt hilft. Da verbrauchst du halt Energie, um dich da mega, also da ärgerst du dich so krass drüber, weil du, man checkt's halt nicht, wieso das so ist oder wieso sowas passieren kann. Es gibt natürlich auch solche, die sagen, ey, für die Tafel, alles cool, haut schnell wieder ab, gibt's auch. Aber so diese die Diskussion, die man da mit den Ehrenamtlichen führt, die sagen, wir zahlen doch keinen Strafzettel, wir gehen auf die Barrikaden. Das sind echt immer, wo du denkst, ja. Lohnt sich halt einfach nicht. Also der ganze bürokratische Aufwand, da wieder zurückzuschreiben, da überweist du dann halt die 25 Euro und denkst, oh Mann. Also
ja. Man sitzt am kürzeren Hebel, ja, halt, ne?
Genau. Das ist, glaube ich, das Ärgerliche. Aber
was ist denn die knappe Ressource, also Zeit, klar, aber geht ja irgendwie, kann man schwer beeinflussen. Sind es dann Sprinter, sind es Lebensmittel, sind es Ehrenamtliche? Was ist so die knappe Ressource bei euch?
Auf jeden Fall Lebensmittel ist immer schwierig, weil wir damit ja auch überhaupt nicht so fest planen können und wir auch irgendwie darauf angewiesen sind oder wir wollen ja unseren Kunden auch irgendwie ein breites Potpourri an verschiedenen Sachen liefern. Also der soll ja nicht nur eine Tüte Chips kriegen und ein paar Toast, sondern der soll ja auch Salat, Gemüse, oder Fleisch und was weiß ich, was man alles braucht, oder Veggie-Patties oder was weiß ich so. Das ist natürlich immer schwer, da so einen coolen Mix zu kriegen, dass die halt perfekt happy sind und wir sagen, okay, wir geben jetzt wirklich nur geil breit gefächertes Sortiment aus. Das ist ein mega schwieriges Problem, weil wir halt immer nie wissen, was kommt. Und zum anderen natürlich Geld, ehrlich gesagt, weil wir uns komplett durch Spenden finanzieren. Und uns kostet zum Betriebsjahr, sind wir so bei 750.000 Euro, was uns das kostet. Und jetzt, wenn man überlegt, dass die ganzen Versicherungen mittlerweile alle in die Höhe schießen, Benzin ist einfach terbe teuer geworden. Shit, und wenn du überlegst, dass wir mit 15 Sprintern täglich durch die City cruisen, so das ist schon, die Kosten sind immens. Oder Energie, auch Strom bei uns im großen Lager, die riesigen Kühltruhen und so, das ist schon alles, das ist echt ätzend.
Ja. Worüber allokiert ihr gerade Spenden? Sind das irgendwelche Veranstaltungen, die ihr macht oder worüber kriegt ihr die Ressourcen?
Ja, also normalerweise sind wir abends viel auf Veranstaltungen und sag ich jetzt mal, betteln so ungefähr. Also wir sprechen Leute an und sagen, aber jetzt auf den Charity-Events, so, das ist bei den größeren Firmen. Sonst haben wir zum Glück ganz ab und zu mal so Werbekampagnen, die wir schalten in der Stadt. Die kommen zum Glück ganz gut an. Also wir haben auch echt viele Kleinspender, die halt echt auch mega viel helfen. Also sei es die 5 Euro von Tante Erna, die irgendwie einmal im Monat kommen, die sind halt mega wichtig. Und genauso wie die Firma, die 10.000 spendet.
Ja.
Da sind wir, das funktioniert eigentlich ganz gut. Wobei wir ehrlich gesagt das auch ja, wir müssen das natürlich optimieren, weil wir auch viel einfach ins Leere laufen lassen, so an Aufwand, so, aber und sonst, ja, was heißt zum Glück? Weihnachtsfeiern sind ja viele ausgefallen. Das heißt, es gab viele Firmen, die jetzt statt einer Weihnachtsfeier gespendet haben.
Oh.
Ne? Das merken wir schon, sowas.
Gut so.
Ja, also was heißt gut so, die armen Mitarbeiter, die quasi ihre große Party verpasst haben. Aber es ist, genau, so tun viele Firmen.
Also ich habe die Firmenfeiern immer gehasst.
Ja.
Jetzt finde ich das nicht schlecht, wenn das gespendet wird, aber gut.
Genau, sowas kam tatsächlich viel und dann gibt es auch groß, die uns über Jahre schon dabei sind, Stiftungen, die sagen, pass auf, einmal im Jahr kriegt ihr eine Summe X und macht damit was Ordentliches.
Aber wahrscheinlich für euch, also klar, alle Spenden wahrscheinlich wichtig, aber so die, die monatlich, sage ich mal, reinkommen, du hast gerade 5 Euro monatlich von Tante Erna sozusagen erwähnt, das ist dann ja das, womit du viel, viel besser planen kannst, weil das dann der Cashflow sozusagen ist, als jetzt irgendwie die einmal große Spende, die einen dann vielleicht noch über die Ziellinie hilft, aber womit du halt nicht unbedingt rechnen kannst. Ist das, wäre das so genau richtig eingeschätzt?
Ja, genau. Also man kann echt so sagen, ich glaube, es geht vielen, also Firmen, die oder Vereinen so im Winter ist so das Hauptgeschäftsjahr, so zu Weihnachten, wo man Spenden generiert, die großen Summen, jeder denkt jetzt.
Stimmt, ja.
Ich tue nochmal was Gutes. Das ist natürlich für uns echt krass, weil du hier da so 3/4 unseres Umsatzes fast da am Ende des Jahres krass, so machen, krass, das ist echt schwierig so, weil der Rest des Jahres, dann denkt man sich im Sommer, oh Mann, ey, jetzt wo wird's echt eng? So, ja. Und da kriegst du schon Muffensausen, weil du halt eben nicht die unendlich vielen 5-Euro-Spender hast, sondern du hast halt, es hat zum Glück immer gut funktioniert bis jetzt. Ja. Wenn jetzt irgendwas Großes auffällt, dann rühren wir auch die Werbetrommel, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn jetzt irgendwie, wir hatten den Fall, da sind bei uns 2 Sprinter kaputt gegangen oder uns wurden mal die Katalysatoren geklaut, da hatten wir auf keinem Auto mehr das stand dann zum Glück einmal in der Zeitung und dann haben wir wieder so die großen Schäden wieder reingekriegt. So, das ist zum Glück, da funktionieren die Hamburger ganz, ganz cool, dass wenn sie hören, okay, denen geht's gerade echt schlecht, dann machen sie das Portemonnaie zum Glück auf. Das ist sehr, also ein guter Zusammenhalt so in der Stadt.
Seid ihr da schon mal an der Existenzgrundlage sozusagen vorbeigeschrammt oder?
Also wir hatten natürlich jetzt durch Corona, weil wir gesagt haben, wir testen sehr, sehr viel. Also wir testen täglich unsere ganzen Mitarbeiter schon.
Das kostet ja auch schon ein Heidengeld.
Ja, ne? Und wir machen das schon seit fast Start der Pandemie, als es losging. Also wir haben direkt im Oktober, glaube ich, angefangen, durchgehend bei uns zu testen. Da waren die Tests halt noch richtig, richtig teuer.
Da kamen die gerade so die ersten Modelle. Gerade neu, ne?
Und wir haben gesagt, das Einzige, was wir unseren Leuten so an Sicherheit bieten können, ist, dass wir sie testen die ganze Zeit. Und dann haben wir unsere ganzen Ausgabenstellen auch noch mitgetestet und haben gesagt, pass auf, wir bringen euch das ganze Zeug rum, ne? Seht zu, dass ihr gesund bleibt. Und das zieht sich natürlich jetzt, weil das echt fast 2 Jahre so, wir die ganze Zeit täglich testen, jede Ausgabe, also die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die da rumrennen, die werden halt durchgehend getestet. Mit Masken versorgen wir die. Das hat schon echt viel Geld gefressen, sage ich jetzt mal. Aber zum Glück ging es bis jetzt immer noch so einigermaßen ganz gut, kommen wir gut über die Runden.
Okay.
Wie gesagt, es ist jetzt, die Kosten steigen durchgehend, wer weiß, wie es nächstes Jahr aussieht, das wissen wir ja immer nicht. Also,
Ja, die Kosten steigen, also gerade für die Themen, die du angesprochen hast, Energie, Benzin etc., aber die ganzen Corona-Maßnahmen ebenfalls, so das macht auf jeden Fall Sinn. Ich hatte noch ein anderes Thema, ich hatte neulich eine Werbung für eine App auf meinem Smartphone, die dafür geworben hat, dass man Lebensmittel günstig bei, wie gesagt, Restaurants, ob sie es im Hotel oder keine Ahnung wo oder irgendwelchen Bäckern oder so kaufen kann, bevor sie halt irgendwie weggeschmissen werden. Ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß. Hast du davon schon mal gesehen?
Ja, da gibt es mittlerweile einige von. Also das sind natürlich, also Restaurants zum Beispiel, die können wir nichts abholen, weil das halt einmal schon eine Auslage war. Das ist jetzt kein Problem für uns, aber der Supermarkt oder der Gemüsemann, der das Zeug nochmal für, weiß nicht, 5 Euro raushaut, und das ist schon Konkurrenz für uns. Also
ist Konkurrenz, das wäre meine Frage gewesen. Ja.
Also das ist schon, also das merken wir ja auch in den Supermärkten, es wird einfach weniger da für uns übrig bleiben. Früher waren wir nach so 6, 7 war der Sprinter voll, jetzt müssen wir so 20 anfahren. Also,
weil immer weniger Ware.
Genau, weil immer weniger Ware da liegt. Es gibt mittlerweile ja diese Kisten, wo 20% drauf klebt, ne, die man nochmal so mitnehmen kann. Das haben wir ja früher alles einfach so gekriegt. Jetzt wird es ja noch probiert zu verkaufen. Und es gibt ja auch in ganz vielen Supermärkten noch das, wo du das auch, ich glaube, To-Go gibt es da, oder gibt es mehrere Anbieter, oder Surplus gibt es auch noch, da gibt es ganz, ganz viele.
Ja.
Das ist natürlich schwierig, ja, weil die bieten halt immer noch Geld gegen Gegenwert. Und wir können halt nur sagen, wir geben es anderen. So, das ist irgendwie das Argument. Geld ist dann schon bei einigen echt, also die nehmen das, verkaufen es dann lieber nochmal kurz.
Ja. Oder? Also die haben auch sehr stark damit geworben, ja, du kannst hier irgendwie Lebensmittelverschwendung reduzieren, aber gut, dass es Leute gibt, die gerade auf diese Lebensmittel wahrscheinlich dann mehr angewiesen sind. Aber gut, das ist natürlich auch wieder schwer zu sagen, weil die Einkommensschere durch Corona sich auch wieder krass verändert hat. Ne? Du hast es ja selber auch gesagt, dass ihr teilweise in einzelnen Stadtgebieten bis zu 20 oder 30% mehr Bedürftige habt, was dann ja auch dafür spricht, dass die Leute vielleicht es nicht mehr hinkriegen, so dass sie das Ende des Monats sozusagen hinbekommen.
Ja, das ist genau. Es ist total schwierig. Es ist so ein zweischneidiges Schwert irgendwie. Also ich will da keinen verurteilen, der da das Schnäppchen schießt, weil vielleicht genau die 3 Euro, die er spart, helfen ihm an einer anderen Ecke so. Aber ja, im Moment können wir alle noch nebeneinander leben in der Stadt. Es wäre natürlich irgendwann ungünstig, wenn einer sagt, okay, wir hatten ja auch früher die Foodsharer und sowas, ne, die es gab, die früher in diese hinter Supermärkten in diese Mülltonnen gestiegen sind und sich das Essen noch rausgeholt haben, was stimmt, ging. Das gab es ja auch mal so eine Phase, wo das sehr, sehr viel war.
Littering,
glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie das hieß. Ja. Da gab es, genau. Und so, man arrangiert sich irgendwie miteinander, ne? So wie ich jetzt gerade sage. Manche Sachen können wir auch nicht abholen, können die ja gerne haben.
Ja.
Ja, aber im Moment können wir noch alle nebeneinander überleben, sage ich jetzt mal so. Aber es ist natürlich, wäre ärgerlich, wenn das irgendwie das eine das andere zu sehr beschneidet.
Ja, ja, total. Und wenn der Wettbewerb um das Essen halt einfach schärfer wird, was eigentlich so für uns bis 33 fährt, nächsten Monat 32, das haben wir so noch nicht so erlebt. Ne, dann kommt jetzt noch Inflation mit dazu.
Ja, genau.
Das wird schon irgendwie, man fühlt, dass es irgendwie ein bisschen dünner wird an der einen oder anderen Stelle.
Ja, ja, genau. Und das, genau. Und ich meine, ich maße mir nicht an zu sagen, dass der das irgendwie nicht nötig hat, sich das einzukaufen.
Total,
so, das ist immer so. Also wie gesagt, im Moment kriegen wir es noch hin. Es wäre halt ärgerlich, wenn wir da irgendwie uns beschneiden. Aber
ja,
ich glaube, da findet man auch einen Weg für, haben wir bis jetzt immer gefunden.
Okay. Toi, 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 Mats. Habe ich aus deiner Sicht noch was vergessen zu fragen, außer wie man euch unterstützen kann? Aber das ist ja auch schon so ein bisschen durchgekommen. Vielleicht magst du es nochmal sagen.
Ja, wichtig ist halt, dass man oder gerade in seinem Umfeld einfach darauf achtet, dass man den Leuten Unterstützung gibt und dass halt die Leute, die halt nicht klarkommen, dass man halt auch wirklich nach Hilfe fragen kann oder halt auch wie bei uns einfach anruft und fragt, ey, ich komme halt nicht klar, was kann ich jetzt tun? Also einfach, dass man aufeinander Acht gibt, so, das ist irgendwie ein ganz, hört sich so nach Weltverbesserer an, aber das ist wirklich so, weil es gibt halt, wie gesagt, in jedem Stadtteil haben wir irgendwie unsere Partner, die einem helfen können und bevor irgendwie es einem so schlecht geht, dass man echt Unterstützung, also sie gibt es, man muss sie sich abholen.
Ja.
So, das ist irgendwie so ein wichtiger Punkt, das habe ich auch echt mal gelernt, dass wenn man nach Hilfe fragt, man kriegt sie halt auch.
Das stimmt, ja. Okay, wenn es von deiner Seite keine Themen mehr gibt, auf die du aufmerksam machen möchtest, dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich für die Zeit. Super cool, dass du da in die Fußstapfen sozusagen von deiner Oma getreten bist. Du das Thema sozusagen ja weiter nach vorne gebracht hast und ich wünsche euch gerade noch für dieses Jahr, wo wir, glaube ich, mindestens noch mit der Pandemie zu tun haben, alles, alles Gute. Ich hoffe von Herzen, dass du in Zukunft nicht mehr, sondern hoffentlich weniger Leute brauchst, aber mal schauen, wohin sich das entwickelt. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Mats, für dein Engagement und dass du heute vorbeigekommen bist, drüber zu sprechen.
Ja, danke.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.